ARD. Grenzenlos. Geschichten für Erwachsene. Frei erzählt. Mit Rainer Mensing.
Zu allen Zeiten mussten Menschen ihre Heimat verlassen. Sie haben ganze Länder und Kontinente durchwandert und Ozeane überquert. So wie die Heldin der folgenden Geschichte. Die habe ich zum ersten Mal von der großartigen Claire Murphy gehört. Es ist Nacht. Folge mir. Übers Meer. An eine ferne Küste, weit fort von hier. Dort lag einmal eine kleine Stadt, wie es sie viele gab. Mit Häusern, die sich an die Hänge schmiegten, engen verwinkelten Gassen und wildem Wein, der die sonnenwarmen Mauern emporrankte. Dort lebten Fischer und Bauern, Hufschmiede und Näherinnen, Händler und Kräuterfrauen, Taugenichts und ehrbare Leute. Und Leila. Sie war Zuckerbäckerin und wohnte direkt über ihrer kleinen Backstube. Und jede Nacht, wie diese Nacht, da stand sie lange vor dem allerersten Hahnenschrei auf, zog sich an, band sich die Haare mit einem Tuch zusammen und ging hinunter, um zu backen. Zuerst heizte sie den Ofen an und benutzte dabei nur das Holz der Weinstöcke und der Olivenbäume. Dann machte sie sich daran, die Teige zuzubereiten. Sie siebte das Mehl, mahlte die Gewürze, schnitt Zitronen- und Orangenschale in feine Streifen, hackte Nüsse, schlug Eier auf und Butter schaumig. Sorgfältig vermischte sie alles miteinander, rührte, knetete, ließ die Teige ruhen, goss sie in Formen, rollte sie aus, formte kleine Kuchen und dann verschwand ein Backblech nach dem anderen in dem heißen Ofen. Wenn die ersten Sterne verblassten und der neue Tag sich langsam ankündigte, verbreitete sich ein unvergleichlicher Duft in Leilas Backstube. Es roch nach Anis, Zimt, Kardamom, Muskatblüte, Vanille, Zitrone, Orange und Bittermandel. Nach süßem Gebäck, nach Lebkuchen und Plätzchen, nach Biskuit und Mokka-Creme. Durch die Risse und Spalten in dem alten Mauerwerk drang der Duft hinaus auf die Straße und verteilte sich in allen Ecken und Winkeln, die Hänge hinauf und hinunter. Und von dort, da drang der Duft in die Hütten und Häuser der Menschen, in die Schlafkammern und Wohnstuben und kitzelte all jene, die dort lagen, in der Nase. Die wachten auf, schwangen die Beine aus dem Bett und hatten nur noch einen Gedanken. »Ich muss zu Leila, ich hab Hunger.« Und schon bald bildete sich eine lange Schlange vor der Backstube. Wer daran gedacht hatte, hatte sich noch eine Jacke über den Schlafanzug gezogen oder Schuhe übergestreift. Aber die allermeisten standen dort barfuß und traten von einem Bein auf das andere, froren in der kühlen Morgenluft und hielten ihre Münzen fest in der Hand. Wenn Leila dann ihre Backstube öffnete, dann kam Bewegung in die Menschen. Nacheinander traten sie ein, wurden von der wohligen Wärme des Backofens umfangen, schauten sich um, wählten aus, hielten noch einen kurzen Schwatz, bezahlten und gingen dann glücklich und beseelt und mit einer Tüte feinster Leckereien zurück nach Hause. Die Schlange wurde immer kürzer, die Regale leerten sich und die Menschen ganz am Ende der Reihe, die hatten schon Sorge, dass für sie vielleicht nichts mehr übrig bleiben könnte. Und einmal, da stand ganz am Ende ein kleines Mädchen vor Leila und schaute sie betrübt an. Ob denn nicht noch wenigstens ein Schokotaler da wäre. Der ist für meinen kleinen Bruder, sagte sie. Der ist krank und die ist er am allerliebsten. Und da holte Leila eine Plätzchendose unter dem Tresen hervor und in der war noch genau ein Schokotaler. Den packte sie für das Kind ein. Das Mädchen hielt ihr eine verbeulte Kupfermünze und ein leeres Schneckenhaus hin und hoffte inständig, dass es reichte. Passt genau, sagte Leila, lächelte und drückte dem strahlenden Kind noch ein allerletztes Stück Sirupkuchen in die Hand. Und dann hatte sie alles verkauft und schloss ihren Laden. Und so war es immer. Leila buk immer genau so viel, wie die Menschen brauchten. Es war nie zu wenig und es blieb nie etwas übrig. Darüber konnte man sich schon wundern. Und eines Tages, da standen zwei alte Männer in der Schlange und unterhielten sich darüber. Ich weiß ja gar nicht, wie sie es macht, aber irgendwie passt es ja immer, egal wie lang die Schlange ist. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Es kann ja eigentlich nicht mit rechten Dingen zugehen. Ich meine, vielleicht ist es Hexerei. Du meinst Leila? Und obwohl die beiden nur ganz leise miteinander sprachen, hatte Leila sie gehört. Und sie erschrak. Denn das Wort Hexe, egal in welcher Sprache man es sagte oder wie leise, es bedeutete nie etwas Gutes. Und an diesem Abend, da packte Leila ihre Tasche und schloss die Backstube ab und verließ die kleine Stadt. Sie ging hinunter zum Hafen. Dort wartete bereits ein kleines grünes Segelboot mit silbernen Beschlägen. Das lag auf dem Wasser und schaukelte sanft in der leichten Dünung. Leila betrat es und das Schiff legte sofort ab. Die Segel blähten sich und es fuhr hinaus in die Nacht. Und es war Nacht, als das Schiff ankam. An einer fernen Küste im Hafen einer großen Stadt, wie es sie viele gab. Mit hohen, stolzen Mauern und einer starken Feste auf dem höchsten Felsen. Glanz und Elend nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Hier ging Leila von Bord und den Anleger hinauf und sie schaute sich um. Wohin sollte sie sich wenden? Da hörte sie ein Weinen und Schluchzen und dem ging sie nach. Es führte sie in das Viertel der Armen und Hoffnungslosen. Und als das Elend kaum noch größer werden konnte, da war da eine Hütte, die war kaum breiter als die Tür, die hineinführte. Und von dort kam das Weinen. Leila klopfte an und betrat die Hütte. Und da sah sie eine Frau, die saß an einem Tisch und hatte ihr Gesicht in den Händen vergraben. Sie war es, die weinte. Um sie herum standen 6 Kinder, alle dünn und abgemagert, ein Bild des Elends. Und zu ihren Füßen, da kauerte ein kleiner Hund und zitterte. Der war kaum mehr als Knochen und schmutzig weißes Fell. Leila ging zu der Frau und fragte sie, »Warum weinst du?« Die Frau sah Leila an. »Ja, soll ich denn nicht weinen? Schau dich doch einmal um. 6 Kinder habe ich, und nur mit Mühe und Not kann ich uns am Leben halten. Am Abend gehen wir hungriger ins Bett, als wir am Morgen aufgestanden sind. Und jetzt bin ich schon wieder schwanger und bekomme ein 7. Kind, und ich weiß nicht, wie ich auch das noch ernähren soll.« Leila hatte Mitleid mit der Frau und hätte ihr gerne geholfen, aber ihre Taschen waren leer. »Ich sehe, das ist alles ein großer Jammer«, sagte sie. »Und gerne würde ich euch etwas geben, aber ich besitze gerade selber nichts. Aber ich will dir meinen Segen aussprechen. Und ich will dir versprechen, wenn ich eine Lösung weiß, dann komme ich zu dir zurück.« Und da verließ sie die Hütte und ging hinaus in die Stadt. Sie ließ sich eine Weile treiben, denn sie wusste nicht, wohin sie sich jetzt wenden sollte. Und wie sollte sie einen neuen Anfang finden? Da hörte sie wieder ein Weinen und ging ihm wieder nach. Die Häuser wurden größer und schöner, die Straße war jetzt gepflastert und gesäumt von hohen Palmen, und mit einem Mal stand sie vor einem großen Palast. Und von hier kam das Weinen. Leila schaute hinauf, und da sah sie eine Frau an einem Fenster stehen. Die war jung und schön, trug ein edles Gewand und kostbaren Schmuck, und trotzdem weinte sie bittere Tränen. »Warum weinst du?« rief Leila. Und die junge Frau schaute sie an und rief, »Soll ich denn nicht weinen? Ich bin die Gemahlin des Königs und seit 2 Jahren mit ihm verheiratet. Aber wir bekommen einfach keine Kinder, und wenn ich ihm nicht bald einen Thronfolger schenke, dann verliere ich meinen Kopf.« Leila wunderte sich. »Ja, aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass es auch an ihm liegen könnte?« »Was? Nein, er ist doch der König.« Leila schüttelte den Kopf. »Dann lass mich zu dir. Ich glaube, ich weiß eine Lösung.« Und eine Dienerin brachte Leila in das Gemach der Königin. Und dort bat Leila die Königin, ihr Gewand auszuziehen, und schickte die Dienerin zum König. »Geh und sag deinem Herrn, dass seine Frau jetzt schwanger ist.« Da erschrak die Königin und sprach, »Aber ich bin doch nicht schwanger, und der Schwindel wird bestimmt bald auffallen.« Aber Leila beruhigte sie. »Nun, vielleicht fällt der Schwindel auf, vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen, was kommt.« Und dann nahm sie das Gewand der Königin und nähte an der Stelle, an der der Bauch war, ein paar zusätzliche Lagen Stoff mit ein. Es entstand eine kleine Wölbung, nicht sehr groß, und wenn man es nicht gewusst hätte, hätte man es nicht gesehen. Aber der König, der wusste es ja jetzt und er freute sich, denn er sah es und er überhäufte seine Frau mit Geschenken. Und von da an nähte Leila jede Woche mehr Schichten in die Gewänder der Königin ein. Und wenn das getan war, dann ging sie hinunter in die Palastküche, um zu backen. Wie zu Hause in ihrer alten Backstube rührte sie einen Teig an, einen Lebkuchenteig, und formte daraus handtellergroße Taler. Die schob sie in den Ofen und der Duft der Lebkuchentaler verbreitete sich im ganzen Palast. Und von der einen Seite, da kamen die Dienerinnen angelaufen und von der anderen Seite die Palastwachen und alle baten Leila um einen Lebkuchen. Und jeder bekam auch einen, bis Leila selbst nur noch ein einziger Lebkuchen blieb. Damit ging sie hinauf in den Palastgarten und setzte sich dort auf eine Bank, um auszuruhen und um den Lebkuchen zu essen. Aber als sie gerade hineinbeißen wollte, da hörte sie jenseits der Palastmauer ein Winseln und Jaulen, und als sie ein kleines Tor öffnete, da stand dahinter der traurige, zitternde Hund der Frau. Und dem hielt sie den Lebkuchen hin, denn der schaute sie so flehentlich an, und er schnappte danach und verschwand damit in den Straßen der Stadt. Und so verging die Zeit. Die Schichten unter den Gewändern der Königin wurden immer mehr, und der kleine Hund wurde immer größer und kräftiger, sein Fell begann wieder weiß zu glänzen. Aber die Königin wurde immer verzweifelter, und als fast 9 Monate herum waren, da stand sie weinend vor Leila. »Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin immer noch nicht schwanger, und wenn der König herausfindet, dass ich ihn all die Monate betrogen habe, dann wird er mich köpfen lassen.« Aber Leila beruhigte sie. »Nun, vielleicht wird er es herausfinden, vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen, was kommt.« Und da wandte sie sich an eine der Dienerinnen und sprach, »Gehe zu dem König und sage ihm, dass seine Frau jetzt ein Kind bekommt.« Sie selbst aber ging hinunter in die Palastküche, um zu backen. Und dieses Mal formte sie aus dem Lebkuchenteig ein Kind, ein Neugeborenes. Und als es fertig gebacken war, da bekam es Augen aus Mandeln und einen Mund aus Zuckerguss. Und das Kind wickelte sie in feine weiße Tücher ein und brachte es der Königin. Die sah Leila entsetzt an. »Was denn? Das soll es jetzt sein? Aber davon wird er sich nicht täuschen lassen.« »Vielleicht wird er sich nicht täuschen lassen, vielleicht aber doch. Wir werden sehen, was kommt. Geh jetzt zu deinem Mann und zeige ihm das Kind.« Und die Königin zitterte am ganzen Körper, als sie loslief. Und sie hatte Tränen in den Augen, denn sie wusste, dass das ihre letzte Stunde auf Erden war. Der König aber saß im Garten auf der Bank und wartete. Er freute sich und war bester Laune. Und da kam seine Frau. Und gerade als sie ihm das Kind überreichen wollte, da ging Leila zu dem kleinen Tor und öffnete es. Hereingesprungen kam der Hund. Der schnüffelte, lief zu der Königin, sprang an ihr hoch und stahl ihr das Bündel aus der Hand und verschwand damit in den Straßen der Stadt. Der König sprang auf, »Halt, mein Kind, er hat mein Kind geraubt«, und lief dem Hund hinterher. Durch die halbe Stadt verfolgte er ihn, bis er irgendwann in das Viertel der Armen und Hoffnungslosen kam, zu einer Hütte, die kaum breiter war als die Tür, die hineinführte. Auch Leila war dorthin gelaufen, und weil sie den Weg schon kannte, war sie ein kleines bisschen schneller als der König. Als sie die Hütte betrat, da fraß der Hund gerade die letzten Krümel des Lebkuchenkindes, und sie nahm die weißen Tücher und schüttelte sie aus und ging damit zu der armen Frau. Die hatte gerade erst ihr 7. Kind geboren, einen Jungen, und den wickelte Leila in die weißen Tücher ein und übergab ihn der Frau. »Schweig jetzt ganz still und sage nichts.« Und in diesem Augenblick kam der König hereingestürzt. Und was er sah, das war eine Frau, die ein Kind auf den Armen hielt. Sein Kind. »Du hast es gerettet. Du hast mein Kind gerettet.« Und dann stand er vor ihr mit großen, freudestrahlenden Augen und hielt ihr seine Hände entgegen. Und die Frau, die schaute auf ihr Kind, sah sich in der Hütte um und schaute auf den König. Und dann gab sie ihm das Kind. Und der König drückte es ganz zart an sich. »Du hast es gerettet. Du hast mein Kind gerettet. Wie kann ich dir nur je dafür danken? Eine ganze Kiste Gold will ich dir dafür geben. und wann immer du Hilfe brauchst, dann kannst du zu mir kommen.« Und er ging hinaus. Die Frau sah Leila an, aber die legte ihren Finger auf die Lippen und bedeutete ihr zu schweigen. Aber gerade als Leila die Hütte verlassen wollte, da legte ihr die arme Frau eine Hand auf den Arm. »Auch wenn es mir das Herz zerreißt, ich danke dir.« Der König aber ging durch die Straßen seiner Stadt. Er freute sich, dass es um ihn herum strahlte. Und er ging direkt zum Palast und in den Palastgarten, wo seine Frau auf der Bank niedergesunken war. Und ganz vorsichtig, da legte er ihr das Kind in den Schoß. »Ich habe ihn dir wiedergebracht, unseren Sohn.« Und die Königin schaute auf das Kind. Sie sah zum König. Und dann sah sie Leila, die gerade den Palastgarten betrat. Und sie hatte 1000 Fragen. Aber Leila legte ihren Finger auf die Lippen und bedeutete ihr zu schweigen. Und an diesem Abend packte Leila ihre Tasche und verließ die Stadt. Sie ging hinunter zum Hafen und dort wartete bereits ein kleines grünes Schiff mit silbernen Beschlägen. Das bestieg sie. Und als sie das Schiff betrat, da legte es sofort ab. Die Segel blähten sich und es fuhr hinaus in die Nacht. Und es war Nacht, als es ankam, an einer fernen Küste, in einer kleinen Stadt, wie es sie viele gab. Mit Häusern, die sich an die Hänge schmiegten, engen, verwinkelten Gassen und wildem Wein, der die sonnenwarmen Mauern emporrankte. Hier ging Leila vom Schiff und zurück zu ihrer alten Backstube. Die machte sie sauber und dann heizte sie den Ofen an und benutzte dafür nur das Holz der Weinstöcke und der Olivenbäume. Sie machte sich daran, Teige zuzubereiten. Sie siebte das Mehl, mahlte die Gewürze, schnitt Zitronen und Orangenschale in feine Streifen, hackte Nüsse, schlug Eier auf und die Butter schaumig. Sorgfältig vermischte sie alles miteinander, rührte, knetete, ließ die Teige ruhen, füllte sie in Formen, rollte sie aus, formte kleine Kuchen. Und dann verschwand ein Backblech nach dem anderen in dem heißen Ofen. Und als die ersten Sterne verblassten und sich der neue Tag ankündigte, verbreitete sich ein unvergleichlicher Duft in Leilas Backstube. Es roch nach Anis, Zimt, Kardamom, Muskatblüte, Vanille, Zitrone, Orange und Bittermandel, nach süßem Gebäck, Lebkuchen, Plätzchen, Biskuit und Mokkacreme. Und der Duft drang durch die Risse und Spalten in den alten Mauern hinaus auf die Straße, verteilte sich in allen Winkeln und Ecken, die Hänge hinauf und hinunter. Und von dort zog er hinein in die Hütten und Häuser der Menschen, in die Schlafkammern und Wohnstuben und kitzelte all jene, die dort lagen, in der Nase. Die wachten auf, schwangen die Beine aus dem Bett und hatten nur noch einen Gedanken: Leila ist ja wieder da. Ich muss sofort zu ihr. Und nie wieder hat irgendjemand ein böses Wort über sie verloren.
Lust auf mehr? Welten entdecken. Geschichten für Kinder. Der HR2-Podcast für Kinder und Familien. In der ARD-Audiothek.